Deutschlandfunk, Andruck.
Jetzt wird es sowohl nostalgisch als auch grundsätzlich. Es geht um Physik, um Erfindergeist, um Kunst und Zukunft. Denn die Physiker des 20. Jahrhunderts stehen für einiges mehr als die Atombombe. Im folgenden Buch geht es um Menschen, die mittels mathematischer Formeln die Grundlagen der Welt zu beschreiben versuchten. Menschen, die einerseits damit ringen mussten, die Grenzen des Beschreibbaren immer wieder zu verschieben und die andererseits oft auch mit ihren eigenen Lebensgeschichten ringen mussten. Dieses doppelte Ringen steht im Mittelpunkt des Buches »Die Stunde der Physiker« von Ernst-Peter Fischer. Wobei der Autor in seinem Buch auch die Rolle der Frauen betont, die Anfang des vergangenen Jahrhunderts die Naturwissenschaften revolutionierten. Nikolaus Nützel hat sich durch das nicht immer einfache Buch gearbeitet.
Zu Beginn eines Films über sein Leben spielt der Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg Klavier. Der Autor Ernst-Peter Fischer weist in seinem Buch immer mal wieder darauf hin, dass Heisenberg nicht nur ein außergewöhnlich begabter Forscher war, sondern auch ein ziemlich begabter Musiker. Und es ist kein Zufall, dass Fischer die epochalen Erkenntnisse der internationalen Wissenschaftsgemeinde im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts mit Überlegungen zur Epoche der Romantik verknüpft. Bei Namen wie Albert Einstein, Marie Curie, Max Planck oder Werner Heisenberg denken zwar die meisten wohl eher nicht auch an Dichter wie Rainer Maria Rilke und Hugo von Hofmannsthal, die Fischer regelmäßig erwähnt. Doch wenn er beschreibt, wie im Sommer 1925 der damals 23-jährige Heisenberg bei einem Aufenthalt auf Helgoland Erkenntnisse entwickelte, die später unter den Begriffen Unschärferelation oder Unbestimmtheitsrelation bekannt wurden, dann benutzt Fischer sehr bewusst das Wortpaar der blauen Blume. Das Wortpaar also, mit dem der Lyriker Novalis den Kern der romantischen Dichtung zusammenfasste.
So machte Heisenberg auf Helgoland die existenzielle Erfahrung, dass der Mensch im Innersten der Welt nur noch auf sich selbst trifft und dabei auf seine Geschichte stößt. Er hatte die blaue Blume der Quantenphysik gefunden.
Wer in Fischers Text miterleben will, wie Physiker wie Heisenberg existenzielle Erkenntnisse gewannen, der muss sich allerdings durch eine ganze Reihe von naturwissenschaftlichen Überlegungen samt Formeln hindurcharbeiten. Und es schadet beim Lesen des Buches nicht, wenn man weiß, dass in der Physik das Wort diskret so viel bedeutet wie abzählbar und nicht die Bedeutung unauffällig oder rücksichtsvoll hat, die man aus der Alltagssprache kennt. Fischer ist selbst Physiker. Er hat an den Universitäten Konstanz und Heidelberg als Professor gelehrt. Aber er weiß, dass ein Buch darüber, wie die Grundlagen der modernen Physik gelegt wurden, es für viele Leser ziemlich in sich hat.
Keine Frage, die Quantenmechanik macht es vielen Menschen schwer und sie stellt eine Beleidigung für den gesunden Menschenverstand dar, wenn diese Formulierung erlaubt ist.
Doch Fischer belohnt die Mühen beim Lesen damit, dass man am Ende eine Idee davon bekommen kann, was es etwa mit der Unbestimmtheit auf sich hat, die seit Werner Heisenberg zur Gedankenwelt der Physik gehört. Und man versteht, warum es nach den Erkenntnissen der modernen Physik keine kleinsten Bausteine des Universums gibt, aus denen, wie aus einer Art Mini-Legos, alles zusammengesetzt ist. Heisenberg war kein Esoteriker, wenn er in einem Interview im Jahr 1967 feststellte, dass wir nicht sozusagen aus Asche und Staub bestehen und auch nicht aus Atomen, sondern letztlich aus Energie.
Es hat offenbar keinen Sinn, eine bestimmte Art Elementarteilchen sozusagen für sich und gesondert von den anderen zu betrachten, sondern diese Elementarteilchen können ineinander in andere Teilchen umgewandelt werden, nämlich dann, wenn sie mit großer Energie aufeinanderstoßen. Und im Grunde sind es eben verschiedene Formen der Energie und nur die geformte Energie ist gleichzeitig auch Materie.
Fischer versteht es, die Lebensgeschichten von Menschen sichtbar zu machen. Menschen, die oft mit sich und ihrer Umwelt ringen mussten, um Erkenntnisse zu gewinnen, ohne die die Welt eine andere wäre. Ohne diese Erkenntnisse gäbe es in der Medizin keine Diagnosen mithilfe von Positronen-Emissionstomographie, es gäbe aber auch keine Atombomben. Die Geschichten von Menschen, die sich in völliges Neuland hineinwagen, trägt Fischer dabei immer wieder recht unterhaltsam vor. Auch das Jahrhundertgenie Albert Einstein habe vieles erst einmal nicht kapiert, was heute ganz selbstverständlich zum Lehrstoff an Schulen gehört, schreibt Fischer.
Wenn man Einstein 1905 gesagt hätte, seine berühmte und von Planck bewiesene Formel E ist gleich M mal C Quadrat würde Auskunft über die Energie geben, die aus dem Zentrum eines Atomkerns freigesetzt werden kann, hätte er damit nichts anfangen und überhaupt nicht verstehen können, wovon die Rede war.
Der Weg durch den Nebel neuer Erkenntnisse, den sich Physiker Anfang des 20. Jahrhunderts bahnten, ist freilich noch lange nicht zu Ende. Das Wissen, das Max Planck, Niels Bohr oder Werner Heisenberg vor rund 100 Jahren begründeten, fließt derzeit in die Entwicklung von Quantencomputern ein. Die im vergangenen Jahr eröffnete Nürnberger Zweigstelle des Deutschen Museums zeigt, wie die aussehen dürften. Wie ein vom Design her etwas misslungener moderner Kronleuchter mit viel Glas.
Das große Highlight de facto hier in dem Bereich ist unser Modell eines Quantencomputers, weil der natürlich für die Zukunft steht, sowas von für Zukunft steht, dass ich immer noch fasziniert bin, dass wir ein Modell davon haben. Weil wenn die Dinger irgendwann mal funktionieren, dann wird sich auch in unserer digitalen Welt noch mal extrem was verändern.
Warum die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Museums Melanie Saverimuttu fast ein bisschen in Ekstase gerät, wenn sie vor dem Modell eines Quantencomputers steht, versteht der wissenschaftliche Laie besser, wenn er nach der Lektüre von Ernst-Peter Fischers Buch »Die Stunde der Physiker« mehr Zugang zu Begriffen wie Quantenüberlagerung hat. Sie sorgt dafür, dass ein Quantencomputer ein ganz anderes Tempo hätte als heutige Rechner, schreibt Fischer.
So viel schneller, dass er Aufgaben mit Rechenleistungen bewältigt, für deren Erledigung die bislang verfügbaren Rechner so viel Zeit brauchen würden, dass das Alter des Universums dafür nicht ausreichte.
Die Grundlage dafür gelegt haben Männer und Frauen, die vor etwa 100 Jahren oft mit Stift und Papier ganz neu berechnet haben, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ernst-Peter Fischer schildert, wie sie das gemacht haben. Dieser Schilderung zu folgen ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich.
Meint Nikolaus Nützel nach der Lektüre von Ernst-Peter Fischers Buch »Die Stunde der Physiker« – Einstein, Bohr, Heisenberg und das Innerste der Welt. Bei CH Beck verlegt, 288 Seiten, 25 €.